From the conference center at Temple
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Familienchor aus Sandy und Draper in Utah. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur zweiten Versammlung der 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen, sowie die vielen Zuschauer, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Familienchor aus Sandy und Draper in Utah unter der Leitung von Bruder Timothy Workman. Die Orgel spielt Linda Margetz. Der Chor eröffnet die Versammlung nun mit dem Lied »Kommt, ihr Kinder Gottes«. Das Anfangsgebet spricht dann der Claudio D. Civic von den 70ern.
Dear Father in Heaven,
Unser lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar für die Gelegenheit, hier in dieser Versammlung zusammenzukommen während der Generalkonferenz. Und unter der Leitung deines Propheten, Präsident Thomas S. Monson, wir bitten um deinen Segen für ihn und für seine Frau in dieser besonderen Zeit ihres Lebens. Wir danken dir für Präsident Eyring und für Präsident Ochtorf und für Präsident Packer und alle deine Apostel. Wir bitten dich, die Missionare zu segnen und die Mitglieder und die Söhne und Töchter in der ganzen Welt. Wir sind dankbar für den Sohn Jesus Christus und für sein Sühnopfer, was er für uns vollbracht hat. Wir bitten dich für die, die in Not sind und die leiden, aus welchen Gründen auch immer. Wir bitten dich darum, dass wir Instrumente in deinen Händen sein können, um ihnen von ihren Leiden zu helfen und dass wir erkennen, dass das der einzige Weg ist, der in deine Gegenwart zurückführt. Und wir bitten um deinen Segen und deinen Geist für diese Versammlung, in dieser Versammlung, in der wir zusammengekommen sind. Und dass wir verstehen, wie wir unser Leben verändern müssen, um dir besser nachfolgen zu können, deine Gebote zu halten. Segne uns, dass wir niemals vergessen, die Bündnisse, die wir gemacht haben während der Taufe. Wir lieben dich, lieber Vater, und wir möchten in deine Gegenwart zurückkehren. Darum bitten wir im heiligen Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.
The choir just sang.
Der Chor sang soeben, Herrlich ist Zion, Herr erbaut. Präsident Monson hat mich gebeten, Ihnen jetzt die leitenden Amtsträger und die Gebietssiebzige der Kirche zur Bestätigung vorzulegen. Danach hören wir von Elder Robert D. Hales und Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach ihren Worten spricht Bischof Richard C. Edgley von der präsidierenden Bischofschaft zu uns. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bestätigen. Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil Anderson. Those in favor, please.
Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Spencer J. Condy, Elder Bruce C. Hafen, Elder Kenneth Johnson, Elder Glenn L. Pace und Elder Lance B. Wickman als Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er entlassen und sie als Generalautoritäten emeritieren. Es wird ferner vorgeschlagen, dass wir Elder Spencer V. Jones und Elder Wolfgang H. Paul als Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er entlassen. Wer sich unserem Dank für den Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Fernando Maluenda und José L. Torres als Gebietssiebziger entlassen. Wer sich unserem Dank für den Dienst, den großartigen Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Wenceslau S. Zweck als Gebietssiebziger bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten Gebietssiebziger und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Präsident Monson, soweit ich es beobachten konnte, wurden die gemachten Vorschläge im Konferenzzentrum einstimmig angenommen. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung, Ihren Glauben, Ihr Engagement und Ihre Gebete. Wir freuen uns nun, von Elder Hales zu hören.
Seit über 50 Jahren habe ich einen Freund, der der Kirche nicht angehört. Kürzlich erhielt ich einen Brief von ihm. Ich hatte ihm etwas über das Evangelium zu lesen geschickt und darauf antwortete er: Anfangs tat ich mich schwer mit dem Mormonjargon und der Bedeutung solcher Wörter wie Agency, was ja Entscheidungsfreiheit heißt. Du solltest mir mal eine Vokabelliste zukommen lassen. Ich war überrascht, dass er nicht verstand, was wir mit dem Wort Agency, also Entscheidungsfreiheit, meinen. Ich rief ein Wörterbuch im Internet auf. Keine der 10 Definitionen und Verwendungen des Wortes Agency hatte etwas mit Entscheidungsfreiheit zu tun. Wir lehren, dass Entscheidungsfreiheit die gottgegebene Fähigkeit und das Recht ist, für sich selbst zu handeln und nicht auf sich einwirken lassen zu müssen. Entscheidungsfreiheit heißt, dass wir für unser Handeln verantwortlich und rechenschaftspflichtig sind. Die Entscheidungsfreiheit ist für den Erlösungsplan unerlässlich. Durch sie sind wir frei, um Freiheit und ewiges Leben zu wählen durch den großen Mittler für alle Menschen oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen gemäß der Gefangenschaft und Macht des Teufels. In einem bekannten Kirchenlied wird dieser Grundsatz klar erläutert. O wisse, jede Seele ist frei, zu wählen zwischen Tod und Leben, dass jeder ungezwungen sei, hat freien Willen Gott gegeben. Ich möchte die Frage meines Freundes und die Fragen guter Männer und Frauen von überall beantworten und noch ein wenig mehr darüber sprechen, was Entscheidungsfreiheit bedeutet. Ehe wir zur Erde kamen, legte uns der Vater im Himmel seinen Erlösungsplan vor. Darin war vorgesehen, dass wir zur Erde kommen, einen Körper erhalten, zwischen Gut und Böse wählen und Fortschritt machen, um wie er zu werden und für immer bei ihm zu leben. Die Entscheidungsfreiheit, die Fähigkeit, selbst zu wählen und eigenständig zu handeln, war ein wesentlicher Bestandteil dieses Plans. Ohne Entscheidungsfreiheit wären wir nicht in der Lage, das Rechte zu wählen und Fortschritt zu machen. Mit Entscheidungsfreiheit hingegen können wir uns falsch entscheiden, Sünde begehen und die Chance verlieren, wieder beim Vater im Himmel zu sein. Aus diesem Grund wurde ein Erlöser vorgesehen, der für unsere Sünden leiden und uns erlösen sollte, sofern wir umkehren. Durch sein unbegrenztes Sühnopfer brachte er den Plan der Barmherzigkeit zuwege, um die Forderungen der Gerechtigkeit zu befriedigen. Nachdem uns der Vater im Himmel seinen Plan vorgestellt hatte, trat Luzifer vor und sagte, sende mich, und ich will die ganze Menschheit erlösen, dass auch nicht eine Seele verloren geht. Darum gib mir deine Ehre. Der Vater lehnte diesen Plan ab, da dieser uns die Entscheidungsfreiheit verwehrte. Es war sogar ein Plan der Rebellion. Dann übte Jesus Christus, der geliebte und erwählte Sohn von Anfang an war, seine Entscheidungsfreiheit aus und sagte, Vater, dein Wille geschehe und die Herrlichkeit sei dein immer da. Er würde der Erlöser sein, der Erlöser der Welt. Infolge von Luzifers Rebellion entstand unter den Geistern ein großer Streit. Jedes Kind des himmlischen Vaters hatte die Möglichkeit, die Entscheidungsfreiheit auszuüben, die Gott ihm gewährt hatte. Wir entschieden uns, Glauben an den Erlöser Jesus Christus auszuüben, zu ihm zu kommen, ihm zu folgen und den Plan anzunehmen, den der Vater im Himmel um unseretwillen ersonnen hatte. Ein Drittel von Gottes Kindern hatte jedoch nicht genug Glauben, um dem Erlöser nachzufolgen, und folgte stattdessen Luzifer, dem Satan. Gott sagte daraufhin, »Darum, weil jener Satan sich gegen mich auflehnte und danach trachtete, die Selbstständigkeit des Menschen zu vernichten, die ich der Herr Gott ihm gegeben hatte, ließ ich ihn durch die Macht meines einzig Gezeugten hinabwerfen.« Diejenigen, die dem Satan folgten, vergaben die Chance, einen irdischen Körper zu erlangen, auf Erden zu leben und Fortschritt zu machen. Aufgrund dessen, wie sie ihre Entscheidungsfreiheit gebrauchten, verloren sie diese. Heutzutage haben der Satan und seine Anhänger lediglich die Macht, uns zu versuchen und auf die Probe zu stellen. Ihre einzige Freude besteht darin, uns so elend zu machen, wie sie es sind. Sie sind nur dann glücklich, wenn wir die Gebote des Herrn nicht halten. Bedenken Sie jedoch, in unserem vorirdischen Stand haben wir uns entschieden, dem Erlöser Jesus Christus nachzufolgen. Daher durften wir auch auf die Erde kommen. Ich bezeuge, wenn wir dieselbe Entscheidung treffen, dem Erlöser jetzt hier auf Erden zu folgen, werden wir in der Ewigkeit einen umso größeren Segen erhalten. Uns muss jedoch klar sein, Wir müssen uns weiterhin für den Erlöser entscheiden. Die Ewigkeit steht auf dem Spiel und die Entscheidungsfreiheit ist dabei unerlässlich. Und auch unser Handeln ist wichtig, damit wir ewiges Leben erhalten können. Sein Leben hindurch hat der Erlöser uns gezeigt, wie wir die Entscheidungsfreiheit gebrauchen sollen. Als Junge in Jerusalem entschied er sich bewusst, in dem zu sein, was seinem Vater gehört. Während seines irdischen Wirkens entschied er gehorsam, den Willen seines Vaters zu tun. In Gethsemane entschied er, alles zu erleiden und sprach, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Am Kreuz entschied er sich, seine Feinde zu lieben und betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit er schließlich zeigen konnte, dass er alles wirklich aus freiem Willen tat, wurde er sich selbst überlassen. Vater, warum hast du mich verlassen? Fragte er. Zuletzt gebrauchte er die Entscheidungsfreiheit und harrte aus, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Obwohl er in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, nutzte er jede Entscheidung und jede Tat, um unser Erlöser zu sein, der die Ketten der Sünde und des Todes für uns zerbrach. Durch sein vollkommenes Leben lehrte er uns, dass wir, wenn wir uns entscheiden, den Willen des Vaters im Himmel zu tun, die Entscheidungsfreiheit behalten, mehr Möglichkeiten haben und Fortschritt machen. Beweise für diese Wahrheit finden wir überall in den Heiligen Schriften. Hiob verlor alles, was er hatte, entschied sich jedoch treu zu bleiben und empfing so die ewigen Segnungen Gottes. Maria und Josef entschieden, auf die Warnung des Engels zu hören, flohen nach Ägypten und retteten so das Leben des Erlösers. Joseph Smith entschied, den Anweisungen Moronis zu folgen und es kam zur Wiederherstellung, wie es prophezeit worden war. Wenn wir uns entschließen, zu Christus zu kommen, seinen Namen auf uns zu nehmen und seinen Dienern zu folgen, kommen wir auf dem Weg zum ewigen Leben voran. Auf unserem irdischen Weg hilft es jedoch auch, daran zu denken, dass das Gegenteil ebenfalls zutrifft. Wenn wir die Gebote nicht halten und nicht auf die Eingebungen des Heiligen Geistes hören, verringern sich unsere Möglichkeiten. Unsere Fähigkeit zu handeln und voranzukommen schwindet. Als Kain seinen Bruder umbrachte, weil er den Satan mehr liebte als Gott, kam sein geistiger Fortschritt zum Stillstand. In meiner Jugend habe ich etwas Wichtiges darüber gelernt, wie unser Handeln unsere Freiheit einschränken kann. Eines Tages beauftragte mich mein Vater, einen Holzboden zu lackieren. Ich entschied mich, an der Tür anzufangen und mich in den Raum hineinzuarbeiten. Als ich fast fertig war, wurde mir klar, dass ich mir selbst den Weg verbaut hatte, wieder rauszukommen. Es gab kein Fenster und keine Tür auf der anderen Seite. Ich hatte mich selbst in eine Ecke gesperrt. Es gab keinen Ausweg. Ich saß fest. Wenn wir ungehorsam sind, sperren wir uns auf geistiger Ebene in eine Ecke und sind aufgrund unserer Entscheidungen gefangen. Wenn wir jedoch geistig festsitzen, gibt es immer einen Weg zurück. Wie bei der Umkehr bedeutet es Arbeit, wenn man sich umdreht und über einen frisch lackierten Boden geht. Man muss sie neu abschleifen und nachbessern. Es ist nicht leicht, zum Herrn zurückzukehren, aber es lohnt sich. Wenn wir verstehen, warum die Umkehr schwierig ist, erfreuen wir uns umso mehr an den Segnungen des Heiligen Geistes, der uns bei unseren Entscheidungen führt, und am Vater im Himmel, der uns Gebote und die Kraft und Festigkeit gibt, sie zu halten. Wir begreifen auch, wie letztlich unsere Entscheidungsfreiheit schützt, wenn wir die Gebote halten. Wenn wir etwa das Wort der Weisheit befolgen, befreien wir uns von schlechter Gesundheit und der Sucht nach Substanzen, die uns buchstäblich der Fähigkeit berauben, selbst zu handeln. Wenn wir dem Rat folgen, Schulden zu meiden, entscheiden wir uns für die Freiheit, unser verfügbares Einkommen dafür zu verwenden, anderen helfend beizustehen. Wenn wir den Rat des Propheten befolgen und den Familienabend abhalten, als Familie beten und in den Schriften studieren, dann wird das Zuhause zu einem Ort, wo unsere Kinder geistig wachsen können. Dort unterweisen wir sie im Evangelium, geben Zeugnis, zeigen ihnen unsere Liebe und hören zu, wenn sie berichten, wie es ihnen geht und was sie erlebt haben. Indem wir uns rechtschaffen entscheiden und auch so handeln, befreien wir sie aus der Finsternis, da wir ihre Fähigkeit fördern, im Licht zu wandeln. Die Welt lehrt viel Falsches über die Entscheidungsfreiheit. Viele meinen, iss, trink und sei lustig. Und wenn es so ist, dass wir schuldig sind, so wird uns Gott mit einigen Streichen züchtigen und schließlich werden wir errettet sein. Andere kehren der Religion den Rücken zu und leugnen Gott. Sie reden sich ein, es gebe nicht in allen Dingen einen Gegensatz. Und was auch immer jemand tue, sei deshalb kein Verbrechen. Dies macht die Weisheit Gottes und seine ewigen Absichten zunichte. Im Gegensatz zu dem, was die Welt lehrt, lernen wir aus den Heiligen Schriften, dass wir die Entscheidungsfreiheit haben. Und wenn wir sie rechtschaffen ausüben, wirkt sich das stets auf unsere Möglichkeiten aus und darauf, wie wir sie nutzen und ewigen Fortschritt machen können. Beispielsweise gab der Herr durch den Propheten Samuel ein klares Gebot für König Saul. »Der Herr hatte mich gesandt, um dich zum König seines Volkes Israel zu salben«, sagte Samuel. »Darum gehorche jetzt den Worten des Herrn. Zieh jetzt in den Kampf und schlag Amalek. Weihe alles, was ihm gehört, dem Untergang.« Saul hielt sich jedoch nicht an das Gebot des Herrn. Er übte, wie ich es nenne, selektiven Gehorsam aus. Er verließ sich auf seine eigene Weisheit, verschonte das Leben von König Agag und brachte die besten Schafe, Rinder und weitere Tiere nach Hause. Der Herr offenbarte dies dem Propheten Samuel und schickte ihn zu Saul, um diesem das Königsamt zu nehmen. Als der Prophet zu ihm kam, sagte Saul, »Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt.« Der Prophet kannte jedoch die Wahrheit und sprach, »Was bedeutet dieses Blöken von Schafen, das mir in die Ohren dringt, und das Gebrüll der Rinder, das ich da höre?« Saul redete sich heraus und schob die Schuld auf andere. Er meinte, die Leute hätten die Tiere behalten, um dem Herrn Opfer darbringen zu können. Der Prophet erwiderte, »Hat der Herr an Brandopfern und Schlachtopfern das Gleiche gefallen wie am Gehorsam gegenüber der Stimme des Herrn?« Wahrhaftig, Gehorsam gegenüber dem Herrn ist besser als Opfer, hinhören besser als das Fett von Widdern. Schließlich gestand Saul die Wahrheit, ich habe gesündigt. Denn ich habe mich über den Befehl des Herrn und deine Anweisung hinweggesetzt. Ich habe mich vor dem Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört. Weil Saul nicht völlig gehorsam gewesen war, weil er selektiv gehorcht hatte, verlor er die Möglichkeit und Freiheit, König zu sein. Brüder und Schwestern, sind wir der Stimme des Herrn und seiner Propheten gegenüber völlig gehorsam? Oder üben wir wie Saul selektiven Gehorsam aus und fürchten, wie andere über uns urteilen? Mir ist klar, dass jeder von uns Fehler macht. Aus den Heiligen Schriften lernen wir, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Allen, die durch frühere sündige Entscheidungen ohne die Segnung, die der rechtschaffene Gebrauch der Entscheidungsfreiheit mit sich bringt, in einer Ecke festsitzen, sage ich, wir haben Sie lieb, kommen Sie zurück. Verlassen Sie die finstere Ecke und kommen Sie ins Licht. Auch wenn Sie dabei über einen frisch lackierten Boden laufen müssen, es lohnt sich. Vertrauen Sie darauf, dass durch das Sühnopfer Christi alle Menschen, auch Sie und ich, errettet werden können, indem Sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Als die Stunde des Sühnopfers nahe war, sprach der Erlöser das wunderschöne Abschiedsgebet und legte für uns alle Fürbitte ein. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich gebe mein besonderes Zeugnis, dass sie leben. Wenn wir die Entscheidungsfreiheit rechtschaffen ausüben, werden wir sie erkennen, so werden wir sie, und uns auf den Tag vorbereiten, wenn jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Erlöser ist. Mögen wir ihm und dem ewigen Vater weiterhin nachfolgen, so wie wir es am Anfang getan haben. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
I celebrated a birthday last month.
Vor einem Monat hatte ich Geburtstag. Meine Frau Mary schenkte mir zu diesem Anlass eine CD der bekannten britischen Sängerin Vera Lynn, die in den schweren Zeit während des Zweiten Weltkriegs mit ihren Liedern Hoffnung und Glauben verbreitete und ihre Hörer dadurch inspirierte. Es gibt eine kleine Vorgeschichte dazu, warum meine Frau mir gerade das schenkte. Die Bombardierung Londons begann im September 1940, genau einen Tag vor meiner Geburt. Meine Mutter hörte im Krankenhaus den Bericht über den Luftangriff im Radio. Da beschloss sie, mich nach dem Radiosprecher Quentin zu nennen. Die Sängerin Vera Lynn ist heute 93 Jahre alt. Vergangenes Jahr wurden einige Lieder, die sie während des Krieges gesungen hatte, neu herausgegeben und landeten sofort ganz oben in den britischen Music Charts. Die etwas Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht an Lieder wie The White Cliffs of Dover, die weißen Klippen von Dover. Ein Lied hat mich besonders berührt. Es heißt When the Lights Go On Again All Over the World, wenn auf der ganzen Welt das Licht wieder angeht. Das Lied erinnert mich an zweierlei. Zunächst einmal an die prophetischen Worte eines britischen Staatsmanns. In ganz Europa geht das Licht aus. In unseren Tagen werden wir es nicht mehr leuchten sehen. Und zweitens denke ich an die Bombenangriffe auf Städte in England, etwa auf London. Damit die angreifenden Flugzeuge ihr Ziel schwerer ausmachen konnten, wurden Verdunkelungen angeordnet. Das Licht wurde ausgeschaltet und die Fenster wurden verhängt. Das Lied strahlt Optimismus aus und die Hoffnung, dass die Freiheit wiederhergestellt und das Licht wieder scheinen würde. Für diejenigen unter uns, die die Rolle des Erretters und des Lichts Christi im fortwährenden Kampf zwischen Gut und Böse kennen, liegt die Ähnlichkeit zwischen diesem Krieg und den Angriffen auf die Sittlichkeit in der heutigen Zeit auf der Hand. Durch das Licht Christi nämlich können alle Menschen Gut von Böse unterscheiden. Es war nie leicht, Freiheit und Licht zu erlangen oder zu bewahren. Seit dem Kampf im Himmel sind die Mächte des Bösen auf jede erdenkliche Weise bemüht, die Entscheidungsfreiheit zu zerstören und das Licht auszulöschen. Noch nie hat es einen massiveren Angriff auf die sittlichen Grundsätze und die Religionsfreiheit gegeben. Wir als Heilige der letzten Tage müssen unser Bestes geben, um das Licht zu bewahren und unsere Familien und unser Umfeld von diesem Angriff auf Sittlichkeit und Religionsfreiheit zu schützen. Eine allgegenwärtige Gefahr für die Familie ist der Ansturm der bösen Mächte, der von überall her zu kommen scheint. Wir müssen vor allem nach Licht und Wahrheit streben. Und dabei tun wir gut daran, unser Zuhause gegen die todbringenden Bomben abzuschirmen, die das geistige Wachstum zerstören. Insbesondere die Pornografie ist eine Waffe zur sittlichen Massenvernichtung. Ihre Auswirkungen stehen beim Untergraben der sittlichen Werte an vorderster Front. Einige Fernsehprogramme und Internetseiten sind gleichermaßen tödlich. Diese bösen Mächte entziehen der Welt Licht und Hoffnung. Das Ausmaß des sittlichen Verfalls nimmt zu. Wenn wir unser Zuhause und unser Leben nicht gegen das Böse abschirmen, dürfen wir nicht überrascht sein, wenn verheerende sittliche Explosionen den Frieden erschüttern, mit dem man belohnt wird, wenn man rechtschaffen lebt. Unser Auftrag lautet, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Außerdem müssen wir in viel größerem Maß in der Familie unsere Religion ausüben. Der wöchentliche Familienheimabend und das tägliche Familiengebet und Schriftstudium sind unerlässlich. Wir müssen Dinge in unser Zuhause bringen, die tugendhaft und liebenswert sind, guten Klang haben oder lobenswert sind. Wenn wir unser Zuhause zu einem heiligen Ort machen, wo wir gegen das Böse gewappnet sind, werden wir von den widrigen Folgen geschützt sein, die in den Heiligen Schriften vorhergesagt werden. Wir müssen nicht nur unsere eigene Familie schützen, sondern auch eine Quelle des Lichts darstellen, wenn es darum geht, unser Umfeld zu schützen. Der Erretter hat gesagt, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Man hat unsere Zeit als Zeit des Überflusses und der Ära des Zweifels beschrieben. Der grundlegende Glaube an die Macht und die Vollmacht Gottes wird nicht nur in Frage gestellt, sondern auch schlecht gemacht. Wie können wir unter diesen Umständen die Werte so fördern, dass Menschen, die nicht glauben oder denen alles gleichgültig ist, angesprochen werden und dazu beitragen, dass die Abwärtsspirale in Richtung Gewalt und Schlechtigkeit gebremst wird? Diese Frage ist außerordentlich wichtig. Denken Sie an den Propheten Mormon und seine Seelenqual, als er ausrief: Wie konntet ihr diesen Jesus verwerfen, der mit offenen Armen dastand, euch zu empfangen? Mormons Seelenqual war gerechtfertigt und sein Sohn Moroni konnte nur noch die traurige Geschichte von der Vernichtung seines Volkes niederschreiben. Was ich im Zusammenleben und im Austausch mit Menschen überall auf der Welt erlebt habe, stimmt mich optimistisch. Ich glaube, dass Licht und Wahrheit auch in der heutigen Zeit bewahrt werden. In allen Nationen gibt es zahlreiche Menschen, die Gott verehren und sich vor ihm für ihr Handeln verantwortlich fühlen. Einige meinen sogar zu beobachten, dass der Glaube tatsächlich weltweit neu erstarkt. Als Führer der Kirche sind wir mit Führern anderer Glaubensgemeinschaften zusammengekommen und haben festgestellt, dass wir eine gemeinsame sittliche Grundlage haben, die theologische Unterschiede überwindet und uns in unserem Bestreben eint, eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Wir beobachten außerdem, dass die Mehrheit der Menschen grundlegende sittliche Werte nach wie vor achtet. Aber täuschen Sie sich nicht. Es gibt auch Menschen, die fest entschlossen sind, sowohl den Glauben zu zerstören, als auch jeglichen Einfluss der Religion auf die Gesellschaft abzuwehren. Andere böse Menschen nutzen die Gesellschaft aus, manipulieren sie und reißen sie durch Drogen, Pornografie, sexuelle Ausbeutung, Menschenhandel und unehrliche Geschäftspraktiken nieder. Die Macht und der Einfluss dieser Menschen sind sehr groß, obwohl es nur relativ wenige sind. Schon immer hat es einen ständigen Kampf zwischen gläubigen Menschen und solchen gegeben, die Religion und Gott aus dem öffentlichen Leben eliminieren möchten. Heutzutage lehnen viele Meinungsbildner eine sittliche Weltanschauung ab, die auf jüdisch-christlichen Werten beruht. In ihren Augen gibt es keine objektiv sittliche Ordnung. Sie meinen, man dürfe sittlichen Zielen keinen Vorrang geben. Aber noch immer ist die Mehrheit der Menschen bestrebt, gut und ehrenhaft zu sein. Das Licht Christi, das nicht dasselbe ist wie der Heilige Geist, wirkt auf ihr Gewissen ein. Aus den Heiligen Schriften wissen wir, dass das Licht Christi der Geist ist, der jedem Menschen, der in die Welt kommt, Licht gibt. Dieses Licht wird um der ganzen Welt willen gegeben. Präsident Boyd G. Packer hat gesagt, dass es eine Quelle der Inspiration ist, die ein jeder von uns ebenso hat wie jeder andere Mensch auf Erden auch. Deswegen akzeptieren viele Menschen sittliche Werte auch dann, wenn sie auf religiöser Überzeugung beruhen, die sie selbst nicht teilen. Denn wir lesen im Buch Mosia, im Buch Mormon: Es ist nicht üblich, dass die Stimme des Volkes etwas begehrt, was im Gegensatz zu dem steht, was recht ist, sondern es ist üblich, dass der geringere Teil des Volkes das begehrt, was nicht recht ist. Anschließend spricht Mosia eine Warnung aus: Wenn die Zeit kommt, da die Stimme des Volkes das Übeltun erwählt, dann ist es Zeit, dass die Strafgerichte Gottes über euch kommen. In unserer zunehmend schlechten Welt ist es sehr wichtig, dass Werte, die auf religiöse Anschauungen beruhen, öffentlich diskutiert werden. Sittliche Positionen, die auf einer gläubigen Einstellung basieren, müssen gleichermaßen in der Öffentlichkeit vertreten sein. Laut der Verfassung der meisten Staaten darf einer religiösen Einstellung zwar nicht der Vorrang gegeben werden, aber sie darf auch nicht missachtet werden. Religiöser Glaube stellt eine Quelle des Lichts, der Erkenntnis und Weisheit dar. Die Gesellschaft profitiert ungemein von ihm, wenn die Gläubigen sich um sittliches Verhalten bemühen, weil sie sich Gott gegenüber verantwortlich fühlen. Zwei religiöse Grundsätze verdeutlichen diesen Sachverhalt. Der 13. Glaubensartikel beginnt mit den Worten: Wir glauben, dass es recht ist, ehrlich zu sein. Ehrlichkeit ist ein Grundsatz, der sich auf religiösen Glauben stützt. Sie ist ein grundlegendes Gesetz Gottes. Als ich vor vielen Jahren in Kalifornien als Anwalt praktizierte, kam einmal ein Bekannter, der auch Mandant von mir war, zu mir. Er gehörte nicht der Kirche an, zeigte mir aber begeistert einen Brief, den er von einem Bischof unserer Kirche aus einer Gemeinde in der Nähe bekommen hatte. Der Bischof berichtete, dass ein Mitglied seiner Gemeinde, das einmal bei meinem Mandanten angestellt gewesen war, damals etwas von der Arbeit mitgenommen und sich eingeredet hatte, es wäre überschüssig gewesen. Aber nachdem er ein engagierter Heiliger der letzten Tage geworden war und nun versuchte, Jesus Christus nachzufolgen, hatte der Angestellte erkannt, dass er unehrlich gehandelt hatte. Dem Brief beigelegt war ein Geldbetrag, der nicht nur die Materialkosten, sondern auch die Zinsen abdeckte. Es beeindruckte meinen Mandanten, dass diesem Mann durch die Führer der Kirche, die Laien sind, bei seinem Bemühen geholfen wurde, mit Gott versöhnt zu werden. Denken Sie doch einmal an das Licht und die Wahrheit, die das gemeinsame Ideal Ehrlichkeit in die jüdisch-christliche Welt bringt. Denken Sie darüber nach, welche Wirkung es auf die Gesellschaft hätte, wenn Jugendliche in der Schule nicht schummeln würden und Erwachsene am Arbeitsplatz ehrlich wären und zu ihren Ehegelübden stünden. Für uns ist der Begriff der grundlegenden Ehrlichkeit im Leben und in den Lehren des Erlösers begründet. Ehrlichkeit ist auch in vielen anderen Glaubensrichtungen und in historischer Literatur eine geschätzte Eigenschaft. Der Dichter Robert Burns hat gesagt, ein ehrlicher Mensch ist das edelste Werk Gottes. Gläubige Menschen fühlen sich fast immer Gott gegenüber verantwortlich, ehrlich zu sein. Deswegen übte der Mann in Kalifornien Umkehr von seinen unehrlichen Handeln in der Vergangenheit. In einer Rede bei einer akademischen Abschlussfeier im vergangenen Jahr erzählte Clayton Christensen, ein Universitätsprofessor in Harvard und Führer der Kirche, von einem Berufskollegen aus dem Ausland, der das Fach Demokratie studiert hatte. Er überraschte diese Kollegen, wie unglaublich wichtig Religion für die Demokratie ist. Er wies auf Folgendes hin: In einer Gesellschaft, in der den Bürgern von klein auf beigebracht wird, sich hinsichtlich Ehrlichkeit und Integrität Gott gegenüber verantwortlich zu fühlen, halten sich diese Bürger an Regeln und Bräuche, die sich nicht erzwingen lassen, aber demokratische Ideale fördern. In einer Gesellschaft, in der das nicht der Fall ist, könnten nicht einmal Heerscharen von Polizisten ehrliches Verhalten erzwingen. Offensichtlich können sittliche Werte, jedenfalls was Ehrlichkeit anbelangt, eine bedeutende Rolle bei der Etablierung von Licht und Wahrheit und für die Schaffung einer besseren Gesellschaft spielen. Und diejenigen, die nicht an Jesus Christus glauben, sollten sie schätzen. Ein weiteres Beispiel dafür, wie religiöser Glaube der Gesellschaft nützt und dazu beiträgt, Licht in die Welt zu bringen, zeigt sich in der Rolle, die die Religion dabei spielt, alle Kinder Gottes wie Brüder und Schwestern zu behandeln. Viele religiöse Institutionen standen in den vergangenen 2 Jahrhunderten ganz vorn, wenn es darum ging, sich um andere zu kümmern und Menschen zu retten, die in einer schlimmen Lage waren. Denn sie gründen sich ja auf den Glauben, dass alle Menschen als Abbild Gottes erschaffen sind. William Wilberforce, der große britische Staatsmann, ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Er trug entscheidend dazu bei, dass der Sklavenhandel in Großbritannien gesetzlich verboten wurde. In dem beeindruckenden Lied Amazing Grace und im gleichnamigen bewegenden Film ist die Stimmung des Anfangs des 19. Jahrhunderts geherrscht hat, sehr lebendig wiedergegeben. Sein unermüdlicher Einsatz brachte den Prozess mit in Gang, durch den diese ungeheuerliche, beklemmende, grausame und korrupte Praxis schließlich abgeschafft wurde. Unter anderem bemühte er sich gemeinsam mit anderen führenden Persönlichkeiten um eine Reform der öffentlichen Moral. Er glaubte, dass das Bildungswesen und die Regierung eine sittliche Grundlage brauchten. Er lebte ganz und gar für seine Vision, nämlich höhere Moral und Geistigkeit. Ob er nun die Einrichtung der Ehe verteidigte, gegen die Praxis des Sklavenhandels vorging oder sich nachdrücklich für den Sabbattag einsetzte. Mit großer Tatkraft brachte er im Land die Sittlichkeit voran und mobilisierte die im sozialen Bereich Verantwortlichen zu einem landesweiten Kampf gegen das Laster. Auch in der frühen Geschichte unserer Kirche war die große Mehrheit der Mitglieder gegen die Sklaverei. Das war neben unseren Glaubensansichten ein wesentlicher Grund für die Feindseligkeit und die Gewalttätigkeit des Pöbels, denen sie ausgesetzt waren und darin gipfelten, dass Gouverneur Boggs in Missouri den Ausrottungsbefehl erließ. 1833 empfing Joseph Smith diese Offenbarung: Es ist nicht recht, dass irgendjemand in der Knechtschaft eines anderen sei. Unsere Verpflichtung zur Religionsfreiheit und dazu, dass wir alle Menschen wie Söhne und Töchter Gottes behandeln, spielt in unserer Lehre eine zentrale Rolle. Das sind nur 2 Beispiele dafür, wie Wertvorstellungen, die sich auf den Glauben gründen, Grundsätze untermauern, von der die Gesellschaft sehr profitiert. Es gibt noch viele weitere. Wir müssen sowohl uns selbst engagieren, als auch charakterstarke, ehrliche Menschen unterstützen, um dazu beizutragen, dass sittliche Wertvorstellungen, von denen die gesamte Gesellschaft profitieren wird, sich wieder durchsetzen. Ich sage es klar und deutlich: In der Öffentlichkeit müssen alle Stimmen gehört werden. Weder religiöse noch weltliche Stimmen dürfen zum Schweigen gebracht werden. Ferner dürfen wir nicht erwarten, dass unsere Ansichten automatisch angenommen oder bevorzugt behandelt werden, nur weil einige davon aus religiösen Grundsätzen hervorgehen. Aber es ist genauso klar, dass solche Ansichten und Wertvorstellungen Anspruch darauf haben, auf ihren Nutzen hin geprüft zu werden. Die sittliche Grundlage unserer Lehre kann der Welt ein leuchtendes Beispiel sein und eine einigende Kraft bilden, die sowohl die Moral als auch den Glauben an Jesus Christus fördert. Wir müssen unsere Familie schützen und gemeinsam mit allen Menschen, die guten Willens sind, in der ersten Reihe stehen, wenn es darum geht, mit aller Kraft das Licht, die Hoffnung und die Sittlichkeit in unserem Umfeld zu erhalten. Wenn wir nach diesen Grundsätzen nicht nur leben, sondern sie auch verkünden, folgen wir Jesus Christus nach, der das wahre Licht der Welt ist. Wir können uns für die Rechtschaffenheit stark machen in Vorbereitung auf das zweite Kommen unseres Herrn und Erretters Jesus Christus. Wir freuen uns auf diesen herrlichen Tag, an dem freie Herzen singen werden, wenn auf der ganzen Welt das Licht wieder angeht. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Wir leben in einem der großartigsten Zeitalter, die es je gegeben hat. In einer Zeit, auf die sich frühe Propheten freuten, über die sie prophezeiten und auch der sie sich, glaube ich, auch sehnten. Trotz all der himmlischen Segnungen, die uns gewährt werden, ist der Satan jedoch sehr lebendig und unvermindert aktiv. Und wir alle werden ständig mit widersprüchlichen Aussagen bombardiert. Der Engel Moroni warnte den jungen Propheten Joseph Smith, dass sein Name auf der ganzen Welt für gut und böse gelten werde. Niemals zuvor wurde eine Prophezeiung so offenkundig erfüllt. Der Prophet gab sein Leben für sein Zeugnis. Die Angriffe gegen die Kirche halten unvermindert an und wenden sich sogar gegen den Erretter selbst. Dass es den Erretter wirklich gibt, dass er für uns gesühnt hat und sein Sühnopfer sich auf uns alle auswirkt, wird in Frage gestellt und oft als Mythos oder als unbegründete Hoffnung schwacher, ungebildeter Geister zurückgewiesen. Außerdem wird nach wie vor in Frage gestellt, dass die Wiederherstellung des Evangeliums in diesen, den letzten Tagen tatsächlich stattgefunden hat. Das ständige Bombardement durch solche Aussagen kann Verwirrung, Zweifel und Pessimismus hervorrufen. Da die grundlegenden Wahrheiten, an die wir glauben, unser Glaube an Gott und unsere Hoffnung in die Zukunft angegriffen werden. Auch wenn es in unserer Welt tatsächlich so zugehen mag, haben immer noch wir es in der Hand, wie wir darauf reagieren. Wenn unsere heilige Lehre und unsere Glaubensgrundsätze in Frage gestellt werden, so liegt darin für uns eine Chance, auf höchstpersönliche und innige Weise mit Gott vertraut zu werden. Wir bekommen Gelegenheit, uns zu entscheiden. Wegen der Konflikte und Herausforderungen, denen wir in der heutigen Welt ausgesetzt sind, möchte ich uns eine Entscheidung besonders nahelegen. Eine für Frieden und Geborgenheit. Eine, die sich für jeden von uns eignet. Entscheiden wir uns für den Glauben. Bedenken Sie, dass einem der Glaube nicht geschenkt wird, ohne nachzudenken, Wünsche zu haben oder sich anzustrengen. Er stellt sich nicht ein wie der Tau, der vom Himmel fällt. Der Erlöser sagte, kommt alle zu mir und auch klopft an, dann wird euch geöffnet. Diese Worte kommen, anklopfen, beschreiben eine Handlung und eine Entscheidung. Deshalb sage ich, entscheiden Sie sich für den Glauben. Entscheiden Sie sich für Glauben, nicht für Zweifel, für Glauben anstelle von Furcht, für Glauben anstatt für das Unbekannte und für Glauben anstelle von Pessimismus. Almas klassische Abhandlung über den Glauben in Kapitel 32 des Buches Alma im Buch Mormon reiht Entscheidungen aneinander, die die Entwicklung und Bewahrung unseres Glaubens sicherstellen. Alma gab uns eine Richtlinie als Entscheidungshilfe. Er benutzte Worte, die für Handlungen stehen, denen eine Entscheidung vorausgeht. Er benutzte die Worte wecken, aufrütteln, den Versuch machen, ausüben, den Wunsch haben, wirken und pflanzen. Dann erklärte Alma, wenn wir uns in dieser Weise entscheiden und das Samenkorn nicht durch Unglauben ausstoßen, wird es anfangen, in eurer Brust zu schwellen. Ja, der Glaube ist eine Entscheidung und man muss sich um ihn bemühen und ihn entwickeln. Daher sind wir für unseren Glauben selbst verantwortlich. Wir sind auch dafür verantwortlich, wenn es uns an Glauben mangelt. Sie haben die Wahl. Es gibt vieles, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht im Einzelnen, wie Materie zu der wunderbaren Welt geformt wurde, in der wir leben. Ich erfasse nicht gänzlich, wie das Sühnopfer des Heilands wirkt, auf welche Weise es alle umkehrwilligen Menschen reinigen kann oder wie der Erretter die Schmerzen aller Menschen erleiden konnte. Ich weiß nicht, wo die Stadt Zarahemla lag, die im Buch Mormon erwähnt wird. Ich weiß nicht, warum meine Glaubensansichten manchmal zu dem im Widerspruch stehen, was Wissenschaft und Welt als wahr hinstellen. Vielleicht geht es hierbei um das, was unser himmlischer Vater als die Geheimnisse des Himmelreichs bezeichnete, die zu einem späteren Zeitpunkt offenbart werden. Obwohl ich nicht alles weiß, weiß ich aber doch das Wichtigste. Ich kenne die klaren und einfachen Evangeliumswahrheiten, die zur Erlösung und Erhöhung führen. Ich weiß, dass der Erretter den Schmerz aller Menschen erlitt und dass alle Umkehrwilligen von Sünde rein gemacht werden können. Und das, was ich nicht weiß oder nicht völlig verstehe, überbrücke ich mit Hilfe der meinem Glauben innewohnenden Macht und gehe vorwärts und erfreue mich an den Verheißungen und Segnungen des Evangeliums. Und dann führt uns unser Glaube, wie einmal sagt, zu einem vollkommenen Wissen. Sich ins Unbekannte hinauszuwagen, gerüstet allein mit Hoffnung und Verlangen, beweist unseren Glauben und unsere Hingabe an den Herrn. Halten wir uns daher an Almas Rezept und entscheiden wir uns. Entscheiden wir uns für den Glauben. Wenn Sie durch Verwirrung und Hoffnungslosigkeit niedergedrückt werden, entscheiden Sie sich dafür, Ihre Geisteskraft zu wecken und aufzurütteln. Wenn wir uns dem Herrn demütig mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist nähern, beschreiten wir den Pfad zur Wahrheit und den Weg des Herrn zu Licht, Erkenntnis und Frieden. Wenn Ihr Zeugnis unreif, ungeprüft und unsicher ist, entscheiden Sie sich dafür, zu einem kleinen Teil Glauben auszuüben und mit seinem Wort einen Versuch zu machen. Der Erretter erklärte, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Wenn Logik, Vernunft oder der eigene Verstand mit heiligen Worten und Lehren in Konflikt geraten oder gegensätzliche Aussagen ihren Glauben mit feurigen Pfeilen unter Beschuss nehmen, wie es der Apostel Paulus beschrieb, dann entscheiden Sie sich dafür, den Samen nicht durch Unglauben aus Ihrem Herzen auszustoßen. Vergessen Sie nicht, wir erhalten erst ein Zeugnis, nachdem unser Glaube geprüft ist. Wenn Ihr Glaube geprüft und gereift ist, entscheiden Sie sich dafür, ihn mit großer Sorgfalt zu nähren. Auch ein starker Glaube kann unter Angriffen aus verschiedensten Richtungen brüchig werden. Er benötigt fortgesetzt Nahrung durch beständiges Schriftstudium, Beten und die Anwendung von Gottes Wort. Als die Jünger Jesus fragten, warum sie keinen Teufel austreiben konnten, wie sie das den Erretter hatten tun sehen, antwortete ihnen Jesus, wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort und er wird wegrücken. Ich war nie Zeuge, wie tatsächlich ein Berg versetzt wurde. Aber ich habe gesehen, wie aufgrund von Glauben ein Berg aus Zweifeln und Verzweiflung durch Hoffnung und Optimismus ersetzt wurde. Ich selbst bin Zeuge dafür, wie aufgrund von Glauben ein Berg aus Sünde durch Umkehr und Vergebung ersetzt wurde. Ich selbst bin Zeuge dafür, wie aufgrund von Glauben ein Berg aus Schmerz durch Frieden, Hoffnung und Dankbarkeit ersetzt wurde. Ja, ich habe gesehen, wie Berge versetzt wurden. Aufgrund meines Glaubens habe ich die Macht des Priestertums, das ich trage, ins Werk gesetzt und habe von der Frucht des Evangeliums gekostet und die rettenden heiligen Handlungen angenommen. Aufgrund meines Glaubens bewältige ich die Kämpfe und Schwierigkeiten des Lebens in Frieden und Sicherheit. Aufgrund meines Glaubens bin ich in der Lage, Fragen und Selbstzweifel in Zuversicht und Erkenntnis umzumünzen. Aufgrund meines Glaubens begegne ich dem Unbekannten, Unsichtbaren und Unerklärten mit bedingungslosem Vertrauen. Und aufgrund meines Glaubens erkenne ich in Frieden und Dankbarkeit, dass die scheinbar schlimmsten Zeiten eigentlich die besten sind. Wenn wir uns für den Glauben entscheiden und ihn bis zu einem vollkommenen Wissen nähren, dann erst gebrauchen wir die Worte, ich bezeuge oder ich weiß. Ich habe diesen Samen in mein eigenes Herz gepflanzt und mich mein ganzes Leben lang bemüht, diesen Samen zu nähren, bis er zu einem vollkommenen Wissen heranreift. Und heute bezeuge ich von diesem Pult aus, dass Jesus der Messias ist, der Erlöser der Welt. Ich bezeuge auch, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes und das lebendige Werkzeug in der Hand des Herrn war, das vollständige und wahre Evangelium Jesu Christi wieder auf die Erde zurückzubringen. Ich bezeuge, dass Thomas S. Monson unser heutiger Prophet des Herrn ist. Und wofür Sie sich im Glauben entscheiden, liegt bei Ihnen. Entscheiden Sie sich für den Glauben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The
Der Chor und die Anwesenden singen nun gemeinsam Herr, ich will folgen dir, Nummer 148 im Deutschen Gesangbuch. Im Anschluss daran sprechen Elder Kevin R. Duncan und Elder Garrett W. Gong von den 70ern zu uns. Nach Elder Gongs Ansprache freuen wir uns, von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören.
Dies ist die 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Der Winter im Jahr 1848 war hart und eine große Herausforderung für die neuen Siedler im Salzseetal. Im Sommer 1847 hatte Brigham Young den Heiligen erklärt, dass sie am Ziel ihrer Reise angekommen waren. Dies ist der richtige Ort, hatte er gesagt, nachdem ihm der Ort, wo sich die Heiligen niederlassen sollten, in einer Vision gezeigt worden war. Die Mitglieder der Kirche hatten damals, als das Evangelium wiederhergestellt wurde, gewaltige Widerstände über sich ergehen lassen. Sie waren aus ihren Häusern vertrieben, verfolgt und gejagt worden. Sie hatten unsägliches Leid erfahren, als sie die Prärie überquerten. Aber dann waren sie endlich am richtigen Ort. Trotzdem war der Winter 1848 außerordentlich beschwerlich. Es war so kalt, dass manche an ihren Füßen schlimme Erfrierungen hatten. Besorgnis und Unruhe kamen unter den Heiligen auf. Einige Mitglieder erklärten, sie weigerten sich, in dem Tal ein Haus zu bauen. Sie wollten lieber im Planwagen bleiben, denn sie waren überzeugt, dass die Führer der Kirche sie schon bald an einen besseren Ort geleiten würden. Zwar hatten sie Samen und Obstpflanzen mitgebracht, aber sie hielten es für Verschwendung, sie in dieser unfruchtbaren Wüste einzupflanzen. Jim Bridger, ein bekannter Forschungsreisender jener Tage, sagte zu Brigham Young, er wolle ihm $1,000 für den ersten Scheffel Mais geben, der im Salzseetal gewachsen war, weil er nicht glaube, dass dies möglich sei. Obendrein war in Kalifornien auch gerade Gold entdeckt worden. Einige Mitglieder malten sich aus, dass ihr Leben viel einfacher und üppiger wäre, wenn sie nach Kalifornien ziehen und dort auf Reichtümer und ein verträglicheres Klima stoßen würden. In dieser bedrohlichen Stimmung wandte sich Brigham Young an die Mitglieder der Kirche. Er verkündete: Dieses Tal ist der Ort, den Gott für sein Volk bestimmt hat. Wir sind vom Regen in die Traufe geraten und haben jetzt wieder trockenen Boden unter den Füßen, und hier werden wir bleiben. Gott hat mir gezeigt, dass dies der Ort ist, an dem sein Volk wohnen soll. Und hier wird es ihnen wohlergehen. Er wird zum Wohl der Heiligen das Klima mildern. Er wird den Frost und die Unfruchtbarkeit der Erde zurückhalten, und das Land soll fruchtbar werden. Brüder, nun geht und pflanzt eure Samen. Über diese Verheißung hinaus erklärte Präsident Young, dass das Salzseetal als Straße für den Rest seines Volkes bekannt werden würde. Könige und Herrscher würden das Land besuchen, und als Krönung sollte ein Tempel des Herrn errichtet werden. Das waren bemerkenswerte Verheißungen. Viele Mitglieder glaubten an Brigham Youngs Prophezeiung, andere blieben skeptisch und verließen das Tal dann doch, weil sie meinten, anderswo besser leben zu können. Die Geschichte hat jedoch bewiesen, dass sich jede Prophezeiung Brigham Youngs erfüllt hat. Das Tal erblühte und war fruchtbar. Den Mitgliedern erging es wohl. Der Winter 1848 war für den Herrn ein anschauliches Mittel, sein Volk eine wichtige Lektion zu lehren. Sie lernten, und das müssen wir alle, dass der einzig verlässliche und sichere Weg, im Leben Schutz zu erhalten, darin besteht, dem Rat der Propheten Gottes zu vertrauen und ihn zu befolgen. Gewiss besteht eine der höchsten Segnungen der Mitgliedschaft in dieser Kirche darin, dass man durch lebende Propheten Gottes geführt wird. Der Herr hat gesagt, es gibt auf Erden zu einer Zeit immer nur einen, dem diese Macht und die Schlüssel dieses Priestertums übertragen sind. Der heutige Prophet und Präsident der Kirche, Thomas S. Monson, empfängt das Wort Gottes für alle Mitglieder der Kirche und für die Welt. Außerdem erkennen wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer an. Mit erfrorenen Füßen und in einer unfruchtbaren Wüste mussten die Heiligen damals gewiss Glauben haben, um ihren Propheten zu vertrauen. Das Überleben und ihr Leben standen auf dem Spiel. Doch der Herr belohnte ihren Gehorsam und schenkte denen, die seinem Sprachrohr folgten, Segnungen und Wachstum. Dasselbe tut der Herr heute für Sie und für mich. In der Welt gibt es Unmengen an Büchern zur Selbsthilfe, so viele selbsternannte Experten, so viele Theoretiker, Lehrer und Denker geben zu wirklich jedem Thema Tipps und Ratschläge. Mit der Technik von heute können wir mit nur einem Mausklick Informationen zu einer Unzahl von Themen abrufen. Wie schnell gerät man doch in die Falle und stützt sich auf den Arm des Fleisches, um einen Rat zu einem Thema zu bekommen, sei es die Kindererziehung oder wie man glücklich wird. So manche Hilfe mag wertvoll sein, doch wir als Mitglieder der Kirche haben Zugang zur Quelle der reinen Wahrheit, nämlich zu Gott selbst. Wir tun gut daran, selbst Lösungen für Probleme und Fragen zu suchen, indem wir nach dem forschen, was der Herr durch seine Propheten offenbart hat. Durch die Technik von heute haben auch wir zu nahezu jedem Thema die Worte der Propheten zur Hand. Was lehrt uns Gott durch seine Propheten über die Ehe und die Familie? Was lehrt er uns durch seine Propheten über Bildung, Ausbildung und eine vorausschauende Lebensweise? Was lehrt er uns durch seine Propheten über Glück und wahre Erfüllung? Mitunter erscheint das, was die Propheten sagen, veraltet, unpopulär oder sogar unmöglich. Doch Gott ist ein Gott der Ordnung, und er hat dafür gesorgt, dass wir seinen Willen erkennen können. Nichts tut Gott, der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart hat. Als die heutige Zeit eingeleitet wurde, die Evangeliumszeit der Fülle, bestätigte der Herr, dass er mit uns durch seine Propheten spricht. Er sagte: Mein Wort wird sich gänzlich erfüllen, sei es durch meine eigene Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe. Dem Propheten zu vertrauen und ihm zu folgen, ist mehr als eine Segnung und ein Vorzug. Präsident Ezra Taft Benson forderte uns auf, dem Propheten zu folgen, denn davon hängt unsere Errettung ab. Er benannte 14 Grundprinzipien, wie man dem Propheten folgt. In der Versammlung heute Vormittag ist Elder Claudio Costa von der Präsidentschaft der 70er sehr gewandt auf diese 14 Punkte eingegangen. Da sie so überaus wichtig sind, möchte ich sie noch einmal wiederholen. Erstens, der Prophet ist der Einzige, der in allem für den Herrn spricht. Zweitens, der lebende Prophet ist für uns wichtiger als die heiligen Schriften. Drittens, der lebende Prophet ist für uns wichtiger als ein verstorbener Prophet. Viertens, der Prophet wird die Kirche niemals in die Irre führen. Fünftens, der Prophet kann jederzeit über ein beliebiges Thema sprechen oder in einer beliebigen Sache etwas unternehmen, ohne dass er dazu eine spezielle irdische Schulung oder irgendwelche Diplome bräuchte. Sechstens, der Prophet muss nicht sagen, so spricht der Herr, um uns Heilige Schrift zu verkünden. Siebtens, der Prophet sagt uns, was wir wissen müssen, aber nicht immer das, was wir hören wollen. Achtens, für den Propheten gelten nicht die Grenzen menschlicher Vernunft. Neuntens, der Prophet kann Offenbarung in jeder Frage empfangen, ob zeitlich oder geistig. Zehntens, der Prophet kann sich durchaus zu politischen Angelegenheiten äußern. Elftens, zwei Gruppen fällt es am schwersten, dem Propheten zu folgen, den Stolzen, die gelehrt sind, und den Stolzen, die reich sind. Zwölftens, der Prophet ist in der Welt und bei denen, die weltlich gesinnt sind, nicht unbedingt beliebt. Dreizehntens, der Prophet und seine Ratgeber bilden die erste Präsidentschaft der Kirche, das höchste Kollegium in der Kirche. Vierzehntens, wer dem lebenden Propheten und der ersten Präsidentschaft folgt, wird gesegnet, wer sie verwirft, muss leiden. Brüder und Schwestern, genau wie die Heiligen im Winter 1848, können wir uns dafür entscheiden, dem Propheten zu folgen oder auf den Arm des Fleisches zu bauen. Mögen wir weise sein und dem Rat der lebenden Propheten und Apostel vertrauen und ihn befolgen. Ich habe ihre Güte erlebt und bezeuge, dass sie von Gott berufen sind. Ich bezeuge, dass es keinen zuverlässigeren Weg gibt, sich dem Leben zu stellen, Lösungen für unsere Probleme zu finden, Frieden und Glück in dieser Welt zu erlangen und unsere Errettung zu sichern, als ihren Worten zu gehorchen. Ich gebe dieses Zeugnis im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, als unser Sohn in Provo in der Missionarschule war, schickte meine Frau ihm und seinen Mitarbeitern frisch gebackenes Brot. Ich habe hier einige Notizen, die meine Frau von den Missionaren zum Dank erhielt. Schwester Gong, dieses Brot schmeckte wie zu Hause. Schwester Gong, das war einfach super. Dieses Brot war das Beste, was ich seit den Enchiladas meiner Mutter zwischen die Zähne bekommen habe. Aber am besten gefällt mir dieses hier. Schwester Gong, das Brot war wunderbar. Denken Sie an mich, falls es mit Ihnen und Mr. Gong schief geht.
We love our missionaries.
Wir haben unsere Missionare lieb. Jede Schwester, jeden jungen Bruder, jedes ältere Missionars-Ehepaar. Wir sind insbesondere demjenigen Missionar ewig dankbar, der als erster das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi zu uns brachte. Voller Dankbarkeit bezeuge ich, wenn wir bei der Bekehrung zum Evangelium und den Tempelbündnissen die Ewigkeit im Blick haben, erkennen wir leichter, wie reich jede Generation unserer auf Ewigkeit angelegten Familie gesegnet wird. Die erste zur Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage Bekehrte in der Familie Gong war unsere Mutter Jean Gong. Als Jugendliche in Honolulu, Hawaii, hörte sie zu, erlangte Erkenntnis, ließ sich taufen und konfirmieren und steht seither fest im Glauben. Treue Mitglieder der Kirche standen meiner Mutter zur Seite. Sie fand Freunde im Evangelium, bekam Berufung in der Kirche und wurde kontinuierlich mit dem guten Wort Gottes genährt. Um es im heutigen Jargon auszudrücken, jeder Neubekehrte, jeder junge Alleinstehende, diejenigen, die in der Kirche wieder aktiv werden und andere, sind ganzen Generationen ein Segen, wenn sie Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes werden. Eine Familie, die sich meiner Mutter ganz besonders annahm, war die von Garrett de Jong Jr., Großvater de Jong, der von Beruf Linguist war und ganz besonders die Sprache des Herzens und des Geistes mochte, half meiner Vorstellungskraft als kleiner Junge mit Sprüchen auf die Sprünge wie »Rote Brombeeren sind doch ziemlich grün«. Brombeere heißt auf Englisch ja Blackberry. Heute sage ich zu Jugendlichen oft über die gleichnamigen Geräte, wer in der Kirche aufs Blackberry starrt, treibt einem Bischof, der noch grün hinter den Ohren ist, die Röte ins Gesicht. Meine Eltern Walter und Jean Gong heirateten dreimal, in einer chinesischen Zeremonie für die Familie, in einer amerikanischen für Freunde und im Haus des Herrn für Zeit und Ewigkeit. Die PV-Kinder singen, ich freue mich auf den Tempel, bald werd auch ich hingehen. Unsere Jugend gelobt, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen. Vor kurzem stand ich mit einem würdigen Paar, das dort durch den Ehebund Segnungen erlangen sollte, in einem Haus des Herrn. Ich forderte es auf, die ersten Flitterwochen 50 Jahre dauern zu lassen und nach Ablauf der 50 Jahre mit den zweiten Flitterwochen zu beginnen. Ich stellte fest, dass ich mit dem reizenden Paar in die Spiegel des Tempels blickte, in den einen Spiegel auf der einen Seite und in den anderen auf der gegenüberliegenden Seite. Die Spiegel im Tempel reflektierten das Bild wechselseitig, sodass der Eindruck entstand, es erstrecke sich in die Ewigkeit. Die Spiegel der Ewigkeit im Tempel erinnern uns daran, dass jedes menschliche Wesen ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung hat, dass heilige Handlungen und Bündnisse, die in einem heiligen Tempel zugänglich sind, es dem Einzelnen ermöglichen, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und der Familie auf ewig vereint zu sein. Wenn wir in Liebe und Treue zusammenwachsen, können wir unseren Kindern Wurzeln geben und Flügel verleihen. Als ich im Tempel in die Spiegel der Ewigkeit blickte, dachte ich an Drachen Gong den Ersten, geboren 837 nach Christus, späte Tang-Dynastie in Südchina. Außerdem die nachfolgenden Generationen der Familie Gong bis hin zu meinem Vater, der 32. schriftlich belegten Generation unserer Familie. Mein Bruder, meine Schwester und ich bilden die 33. Generation. Meine vier Söhne und ihre Cousins, die 34. Generation, unser Enkel, die 35. verzeichnete Generation der Familie Gong. In den Spiegeln der Ewigkeit im Tempel konnte ich weder ein Anfang noch ein Ende der Generationen erkennen. Dann hielt ich mir nicht nur die Kette der Generationen vor Augen, sondern auch die Kette der familiären Beziehungen. In der einen Richtung sah ich mich selbst als Sohn, Enkel, Urenkel zurück bis zu Drachen Gong dem Ersten. In den Spiegeln in der anderen Richtung sah ich mich als Vater, Großvater, Urgroßvater. Meine Frau Susan sah ich als Tochter, Enkelin, Urenkelin. Und in der anderen Richtung als Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Dank der Spiegel der Ewigkeit im Tempel begann ich, meine Frau und mich als Kinder, unsere Eltern und Eltern unserer Kinder zu begreifen. Als Enkel unserer Großeltern und Großeltern unserer Enkel. Die großen Lektionen des Erdenlebens dringen uns ins Innerste, wenn wir im Rahmen unserer ewigen Aufgaben, unter anderem als Kind und Vater oder Mutter, als Vater oder Mutter und Kind, lernen und lehren. In den Heiligen Schriften wird der Heiland als der Vater und der Sohn beschrieben. Der Heiland hat im Fleische gewohnt, das Fleisch aber dem Willen des Vaters unterworfen. Daher weiß er, wie er uns, seinem Volk, in Schmerzen, Bedrängnissen, Versuchungen, Krankheit und sogar im Tod beistehen kann. Er ist unter alles hinabgefahren und so kann er unsere Krankheit tragen und unsere Schmerzen auf sich laden. Er wurde wegen unserer Verbrechen durchbohrt, wegen unserer Sünden zermalmt. Durch die Wunden unseres Erlösers sind wir geheilt. Seit den Ratsversammlungen im Himmel hatte der Heiland nie etwas anderes im Sinn, als den Willen des Vaters zu tun. Dieses Beziehungsmuster zwischen Vater und Sohn kann einem die widersprüchliche Aussage, wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen, verständlicher machen. In der Welt zählt nur aufgeklärte Ich-Bezogenheit. Wir haben jedoch nicht die Macht, uns selbst zu retten. Wir besitzen diese Macht nicht, aber er besitzt sie. Allein das unbegrenzte und ewige Sühnopfer unseres Erretters überwindet Zeit und Raum und verschlingt Tod, Zorn, Bitterkeit Ungerechtigkeit, Einsamkeit und Kummer. Manchmal geht alles schief, obwohl wir unser Allerbestes getan haben. Als unschuldiges und reines Lamm weint der Heiland mit uns und für uns. Wenn wir immer an ihn denken, kann er uns allzeit und in allem und überall, wo auch immer wir uns befinden, beistehen. Seine Treue ist stärker als die Fesseln des Todes. Dadurch, dass er uns zu sich zieht, bringt uns der Erlöser auch zum Vater im Himmel. Während auf Erden einiges unvollkommen ist, können wir darauf vertrauen, dass der himmlische Vater den Erlösungsplan ausführt und Lieb, Gerechtigkeit und Gnad uns führen Himmel an. Eines der Wunder, die einem bei den Bildern in den Spiegeln der Ewigkeit im Tempel klar werden, besteht darin, dass diese Bilder, also wir, sich verändern können. Als Jean und Walter Gong in den neuen und immerwährenden Bund eintraten, ebneten sie den Weg dafür, dass ihre Vorfahren, beispielsweise Drache Gong der Erste, gesiegelt und ihre Nachkommen bunt geboren werden konnten. Vergessen Sie bitte nicht, wenn wir uns um jede Schwester und jeden Bruder bemühen, nützt es ganzen Generationen. Die Welt ist in Aufruhr, aber in der einzig wahren und lebendigen Kirche des Herrn üben wir Glauben und haben keine Angst. Wie der Apostel Paulus gebe auch ich feierlich Zeugnis, denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Voller Demut bezeuge ich, Gott lebt. Er wird alle Tränen von unseren Augen abwischen, außer die Freudentränen, wenn wir durch die Spiegel der Ewigkeit im Tempel hindurchblicken und uns zu Hause sehen, rein und unbefleckt. Wenn die Generationen unserer Familie durch die Priestertumsvollmacht in Liebe aneinander gesiegelt sind, sodass wir Hosianna, Hosianna, Hosianna rufen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern in aller Welt, ich bewundere Sie zutiefst für den Glauben und den Mut, den ich in Ihrer Lebensführung erkenne. Wir leben in ganz erstaunlichen Zeiten, aber diese Zeiten fordern uns auch. Der Herr hat uns in unserem Streben zurück zu ihm nicht allein gelassen. Mit folgenden Worten hat er uns vor den Gefahren gewarnt, die vor uns liegen. Seht euch also vor und bleibt wach. Hütet euch, dass ihr euch nicht täuschen lasst. Ihr sollt aufmerksam und vorsichtig sein. Keiner von uns ist gegen die Einflüsse der Welt immun. Sicher wissen Sie noch, wie es Jesus in Kapernaum erging, wo Jünger, die dem Heiland nachgefolgt waren, nicht akzeptieren wollten, dass er der Sohn Gottes war. In der Heiligen Schrift heißt es, daraufhin wanderten viele Jünger nicht mehr mit ihm umher. Da wandte Jesus sich den 12 zu und fragte, wollt auch ihr weggehen? In Gedanken habe ich diese Fragen viele Male beantwortet. Auf keinen Fall, nicht ich. Ich werde ihn nie verlassen. Ich weiß, Sie haben auch so geantwortet. Aber die Frage, wollt auch ihr weggehen, lässt uns über unsere Anfälligkeit nachdenken. Das Leben ist in geistiger Hinsicht kein Spaziergang. In aller Demut fragen wir, bin ich es etwa, Herr? Wir steigen voll Freude und erwartungsvoll ins Wasser der Taufe. Der Heiland fordert uns auf, zu ihm zu kommen, und wir folgen und nehmen seinen Namen auf uns. Keiner von uns möchte, dass unsere Reise nur ein kurzes Liebäugeln mit dem Geistigen ist oder ein bemerkenswertes, aber letztes Kapitel. Der Weg des Jüngers ist nichts für diejenigen, die im Herzen schwach sind. Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn wir dem Erlöser folgen, werden uns zweifelsohne Herausforderungen begegnen. Wenn wir uns ihnen glaubensvoll stellen, werden sie zu Erfahrungen, die uns läutern und unser Bewusstsein, dass der Erlöser lebt, noch vertiefen. Wenn wir sie auf die weltliche Art angehen, trüben dieselben Erfahrungen unseren Blick und schwächen unsere Entschlossenheit. Einige, die wir gern haben und bewundern, kommen vom engen und schmalen Pfad ab und wandern nicht mehr mit dem Herrn umher. Wie bleiben wir dem Erretter, seinem Evangelium und den Verordnungen seines Priestertums treu? Wie entwickeln wir den Glauben und die Kraft, ihn nie zu verlassen? Jesus sagte, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wir brauchen das gläubige Herz eines Kindes. Durch die Macht des Sühnopfers müssen wir fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig werden, sich allem zu fügen, was der Herr für richtig hält, uns aufzuerlegen, so wie ein Kind sich seinem Vater fügt. Das ist die mächtige Wandlung im Herzen. Schon bald sehen wir, warum eine Wandlung im Herzen erforderlich ist. Zwei Begriffe signalisieren, dass Gefahr im Verzug ist. Anstoß nehmen und Scham. Diejenigen, die angesichts der Göttlichkeit Jesu beunruhigt waren, fragte er, daran nehmt ihr Anstoß? Im Gleichnis vom Seemann warnte Jesus davor, dass so mancher, der das Evangelium annimmt, eine Weile darin ausharrt, aber dann, wenn sich Bedrängnis und Verfolgung einstellen, allmählich Anstoß nimmt. Die Gründe, weshalb man Anstoß nehmen kann, sind vielfältig und erscheinen immer wieder auf der Bildfläche. Menschen, an die wir glauben, enttäuschen uns. Wir haben unerwartet Schwierigkeiten. Unser Leben entwickelt sich nicht ganz so, wie wir es erwartet haben. Wir machen Fehler, fühlen uns unwürdig oder machen uns Sorgen, ob uns vergeben wird. Wir machen uns Gedanken über einen Punkt der Lehre. Wir erfahren etwas, was jemand vor 150 Jahren in der Kirche gesagt hat und was uns zu schaffen macht. Unsere Kinder werden unfair behandelt. Wir werden übersehen oder nicht genügend gewürdigt. Es kann hunderte Gründe geben, die wir alle im Augenblick nicht von der Hand weisen können. In Zeiten, da wir geschwächt sind, versucht der Widersacher, uns um das zu bringen, was uns in geistiger Hinsicht verheißen ist. Wenn wir nicht wachsam sind, zieht sich unser Geist gekränkt in die kalte, dunkle Schale unseres aufgeblasenen alten Ichs zurück und lässt das warme, heilende Licht des Erlösers hinter sich. Parley P. Pratt wurde im Jahr 1835 fälschlich beschuldigt. Er und seine Familie sahen sich bloßgestellt und empfanden große Scham. Der Prophet Joseph Smith riet ihm, Parley, steh über diesen Dingen und Gott, der Allmächtige, wird mit dir sein. Noch ein Beispiel. Im Oktober 1830 ließ sich Frederick G. Williams, ein angesehener Arzt, taufen. Sofort ließ er die Kirche an seinen Talenten und seinem Besitz teilhaben. Ihm wurden Führungsaufgaben übertragen. Im Jahr 1837, ganz eingenommen von den Problemen der damaligen Zeit, beging er schwerwiegende Fehler. Der Herr erklärte in einer Offenbarung, dass Williams infolge seiner Übertretungen sein früherer Stand in der Führerschaft der Kirche genommen worden sei. Die großartige Lektion, die wir von Frederick G. Williams lernen, ist, dass er ungeachtet seiner persönlichen Schwächen die Charakterstärke hatte, seine Treue zum Herrn, zum Propheten und zur Kirche zu erneuern, als es so leicht gewesen wäre, in Bitterkeit zu verfallen. Im Frühjahr 1840 erschien er bei einer Generalkonferenz. Er bat demütig um Vergebung für sein früheres Verhalten und sagte, dass er fest entschlossen sei, künftig den Willen Gottes zu tun. Sein Fall wurde von Hiram Smith vorgetragen und ihm wurde bereitwillig vergeben. Er starb als treues Mitglied der Kirche. Vor kurzem lernte ich den Präsidenten des Recife-Tempels in Brasilien kennen. Er heißt Frederick G. Williams. Er erzählte mir, wie segensreich sich die Charakterfestigkeit seines Ururgroßvaters auf dessen Familie und hunderte Nachkommen ausgewirkt hat. Das Anstoßnehmen hat einen schädlichen Gesellen, nämlich die Scham. Im Buch Mormon erfahren wir von Lehis Vision vom Baum des Lebens. In der Vision ist von den guten Menschen die Rede, die durch den Nebel der Finsternis vorwärts strebten und sich an der eisernen Stange festhielten, an ihrem Ziel anlangten und von der Frucht des Baumes aßen. Nephi bezeichnete den Baum als die Liebe Gottes und dessen Frucht als eine, welche die Seele mit überaus großer Freude erfüllte. Nachdem Lehi von der Frucht gekostet hatte, sah er ein großes und geräumiges Gebäude, voll von Menschen, alt und jung, männlich und weiblich. Sie waren überaus fein gekleidet und spotteten und zeigten mit dem Finger der Verachtung auf diejenigen, die von der Frucht aßen. Ein Engel erklärte, dass das Spotten, das Verhöhnen, das verächtliche Fingerzeigen dem Stolz und der Weisheit der Welt entsprechen. Nephi erklärte schlicht, wir beachteten sie nicht. Leider gab es andere, die der Mut verließ. In der Schrift heißt es, nachdem sie von der Frucht gekostet hatten, schämten sie sich, weil die anderen sie verspotteten, und sie fielen ab auf verbotene Pfade und gingen verloren. Als Jünger Christi heben wir uns in vielerlei Weise von der Welt ab. Bisweilen ist uns unwohl zumute, wenn die Finger der Verachtung das, was uns heilig ist, verspotten und verwerfen. Präsident Monson sagte, wenn euer Zeugnis nicht fest verwurzelt ist, wird es euch schwerfallen, dem Spott derer standzuhalten, die euren Glauben anzweifeln. Nephi sagte, beachten wir sie nicht. Paulus ermahnte uns, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Wir verlassen ihn nie. Als ich Präsident Uchtdorf im letzten Jahr nach Osteuropa begleitete, bewunderte ich den Glauben und den Mut der Heiligen. Ein Priestertumsführer in der Ukraine erzählte uns, dass er im Frühjahr 1994 in die Zweigpräsidentschaft berufen worden war, nur 6 Monate nach seiner Taufe. Daraus ergab sich, dass er sich öffentlich zu seinem Glauben bekennen und mithelfen musste, die Kirche in der Stadt Dnepropetrovsk offiziell anzumelden. Es war eine unsichere Zeit in der Ukraine. Wenn er offen seinen Glauben an Christus und an das wiederhergestellte Evangelium zeigte, konnte das Schwierigkeiten mit sich bringen. Möglicherweise auch, dass er seine Arbeit als Pilot verlor. Der Priestertumsführer erzählte uns, ich betete und betete. Ich hatte ein Zeugnis und ich hatte ein Bündnis geschlossen. Ich wusste, was der Herr von mir erwartete. Mutig ging er und seine Frau im Glauben voran, ohne sich des Evangeliums Jesu Christi zu schämen. Manche fragen, muss ich mich so sehr von anderen unterscheiden? Kann ich nicht ein Jünger Christi sein, ohne so viel über mein Verhalten nachzudenken? Kann ich Christus nicht lieben, ohne dass ich das Gesetz der Keuschheit halte? Kann ich ihn nicht lieben und sonntags das tun, was ich möchte? Jesus hat darauf eine einfache Antwort gegeben. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Manche fragen, gibt es nicht auch in anderen Kirchen viele, die Christus lieben? Natürlich. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, haben wir jedoch nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus dem Buch Mormon ein Zeugnis, das er lebt. Wir wissen, dass sein Priestertum auf der Erde wiederhergestellt wurde. Wir sind getauft worden und haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir wurden in seinem heiligen Tempel mit Macht und Kraft ausgestattet und haben Teil an der Vorbereitung seiner herrlichen Wiederkehr auf die Erde. Wir können das, was wir sein sollen, nicht mit denen vergleichen, die diese Wahrheiten noch nicht empfangen haben. Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Der Herr hat gesagt, du magst dich selbst entscheiden. Ich verheiße ihnen, wenn sie sich vornehmen, weder Anstoß zu nehmen, noch der Scham Raum zu geben, werden sie seine Liebe und Zustimmung spüren. Sie werden wissen, dass sie mehr so werden, wie er ist. Werden wir alles verstehen? Natürlich nicht. Wir werden einiges, was uns bewegt, zurückbehalten und erst später verstehen. Wird alles gerecht zugehen? Das wird es nicht. Wir werden einiges hinnehmen, was wir nicht in Ordnung bringen können, und anderen vergeben, wenn es weh tut. Werden wir manchmal das Gefühl haben, von unseren Mitmenschen abgesondert zu sein? Ganz bestimmt. Werden wir mitunter überrascht sein, wenn wir erkennen, wie zornig einige auf die Kirche des Herrn sind und wie sie versuchen, den Schwachen auch noch das letzte Fünkchen Glauben zu nehmen? Ja, doch das wird weder das Wachstum noch die Bestimmung der Kirche behindern. Auch muss es nicht den geistigen Fortschritt eines jeden von uns als Jünger des Herrn Jesus Christus aufhalten. Mir gefallen diese Worte aus einem meiner Lieblingslieder. Mein Herz, das an Jesus sich lehnt mit Vertrauen, kann sicher auf deine Verheißung bauen. Und mag alle Hölle auch gegen mich sein, du lässest mich nimmer, oh nimmer, allein. In diesem Leben erreichen wir keine Vollkommenheit, aber wir üben Glauben an den Herrn Jesus Christus und halten unsere Bündnisse. Präsident Monson hat verheißen, euer Zeugnis wird euch schützen, wenn ihr es beständig nährt. Wir schlagen geistig tiefe Wurzeln, wenn wir uns täglich an den Worten Christi in den Heiligen Schriften weiden. Wir vertrauen den Worten lebender Propheten. Wir beten ohne Unterlass und lauschen der leisen Stimme des Heiligen Geistes, der uns führt und im Innersten Frieden zuspricht. Welche Schwierigkeiten sich auch einstellen mögen, wir werden ihn niemals, nein, niemals verlassen. Der Erlöser fragte seine Apostel, wollt auch ihr weggehen? Petrus antwortete, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Dieses Zeugnis habe auch ich. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir bedanken uns bei dem Chor für die wunderschöne Musik, mit der er uns heute Nachmittag erfreut hat, und bei allen, die in dieser Konferenzversammlung zu uns gesprochen haben. Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 12 Apostel ist der Schlusssprecher dieser Versammlung. Nach seinen Worten singt der Chor daheim. Nach dem Lied folgt das Schlussgebet. Es wird gesprochen von Elder Jorge F. Ceballos von den 70ern. Elder Scott.
When faith is properly understood,
wenn Glaube richtig verstanden und ausgeübt wird, hat er eine beträchtliche und weitreichende Wirkung. Ein solcher Glaube kann das Leben eines Menschen von einer Abfolge alltäglicher Banalitäten, ein Zusammenspiel der Freude und des Glücks, verwandeln. Für Gottes Plan des Glücklichseins ist es unerlässlich, dass wir Glauben ausüben. Wahrer Glauben, Glaube zur Errettung, richtet sich am Herrn Jesus Christus aus. Glaube an seine Lehren, Glaube an die prophetische Führung der Gesalbten des Herrn. Glaube an die Fähigkeit, verborgene Eigenschaften und Charakterzüge zu entdecken, die das Leben verändern können. Der Glaube an den Erlöser ist wahrlich ein Grundsatz, der Handeln erfordert und in dem Macht liegt. Der Glaube ist ein Grundbaustein der Schöpfung. Ich bin überzeugt, dass der Erlöser Jesus Christus Glauben ausübt, wenn er seiner Aufgabe nachkommt, auf Weisung des himmlischen Vaters zu handeln. Der Herr übte ihn aus, um die entlegensten Galaxien zu erschaffen. Aber auch Quarks, die kleinsten uns heute bekannten Elemente der Materie. Ich glaube aber auch, dass es noch kleinere Bausteine im Wunder der Schöpfung gibt. Glaube an die Zukunft zeigt sich, wenn sich ein Ehepaar im Tempel siegeln lässt. Beiden ist klar, dass sie durch Gehorsam gegenüber den Lehren Jesu Christi und Gottes Plan des Glücklichseins gemeinsam ein freudevolles Leben führen können. Sie erkennen, wenn ihnen Schwierigkeiten begegnen, an denen sie wachsen können, wenn sie durch Eingebung des Heiligen Geistes Wege finden, diese auf eine Weise zu überwinden, die sie erfüllt und ihren Charakter festigt. Unser Glaube und unser Charakter sind eng miteinander verbunden. Glaube an die Macht des Gehorsams gegenüber den Geboten Gottes führt zu Charakterstärke, die sich dann bezahlt macht, wenn man sie dringend braucht. Diese Charakterstärke entwickelt man nicht erst, wenn eine große Herausforderung oder Versuchung an einen herantritt. Gerade dann soll man sie ja beweisen. Wenn man Glauben an wahre Grundsätze ausübt, festigt das den Charakter. Ein gefestigter Charakter wiederum vergrößert die Fähigkeit, noch mehr Glauben auszuüben. Dadurch ist man dann imstande, sich den Prüfungen des Lebens besser und mit größerer Zuversicht zu stellen. Je fester ihr Charakter wird, desto mehr sind sie fähig, die Macht des Glaubens auszuüben und Nutzen daraus zu ziehen. Sie werden feststellen, dass Glaube und Charakter einander beeinflussen und stärken. Charakterstärke entsteht nur mit Geduld, aus Grundsätzen, nach denen man lebt, aus der Lehre und aus Gehorsam. Wir werden, was wir sein möchten, indem wir jeden Tag beständig sind, was wir werden wollen. An einem rechtschaffenen Charakter zeigt sich gut, in welcher Richtung man sich entwickelt. Ein rechtschaffener Charakter ist wertvoller als jeder materielle Besitz. Jedes Wissen, das man sich durch Lernen angeeignet hat, und auch wertvoller als alle Ziele, die man erreicht hat, wie sehr man dafür auch gelobt worden sein mag. Im nächsten Leben wird man beurteilen, wie rechtschaffen ihr Charakter ist und so feststellen, wie gut sie das Vorrecht auf der Erde zu leben genutzt haben. Weder der Satan noch irgendeine andere Macht kann ihren Charakter in seiner Entwicklung schwächen oder vernichten. Das können nur sie, und zwar durch Ungehorsam. Ein edler Charakter wird zu wertloser Asche, wenn Täuschungen oder Übertretungen an ihm nagen. Der Charakter wird dadurch sittlich und stark, dass man in den Prüfungen des Lebens konsequent die richtigen Entscheidungen trifft. Solche Entscheidungen trifft man im Vertrauen auf das, woran man glaubt. Wenn man danach handelt, wird das auch bestätigt. Auf welchen Grundsätzen, die einem Macht verleihen, beruht Glaube? Bauen Sie auf Gott und auf seine Bereitschaft zu helfen, so schwierig die Umstände auch immer sein mögen. Halten Sie seine Gebote und zeigen Sie durch Ihr Leben, dass er Ihnen vertrauen kann. Seien Sie empfänglich für die leisen Eingebungen des Geistes. Zeigen Sie Mut und handeln Sie nach diesen Eingebungen. Seien Sie geduldig und verständnisvoll, wenn Gott Sie nur mit Mühen Fortschritt machen lässt und wenn sich Antworten über einen längeren Zeitraum hinweg nur ganz allmählich einstellen. Glaube ist, wenn man etwas erhofft und es nicht sieht. Darum bestreitet nicht, weil ihr nichts seht, denn ein Zeugnis empfangt ihr erst, nachdem euer Glaube geprüft ist. Jedes Mal, wenn Sie Ihren Glauben auf die Probe stellen, also würdig einer Eingebung folgen, dann wird Ihnen der Geist eine Bestätigung geben. Wenn Sie an die Grenzen Ihrer Erkenntnis stoßen, hinein in ein ungewisses Zwielicht und dabei Glauben ausüben, werden Sie zu Lösungen geführt, die Sie sonst nicht finden würden. Selbst wenn Ihr Glaube noch so stark ist, wird Gott Sie nicht immer sofort Ihrem Wunsch gemäß belohnen. Vielmehr wird Gott Ihnen das geben, was nach seinem ewigen Plan für Sie am besten ist und wann es für Sie am vorteilhaftesten ist. Seien Sie dankbar, dass Gott Sie manchmal lange Zeit ringen lässt, ehe die Antwort kommt. So nimmt Ihr Glaube zu und Ihr Charakter festigt sich. Feste Grundlage des Charakters ist die Redlichkeit. Ein würdiger Charakter stärkt Sie in Ihrer Fähigkeit, Weisungen des Geistes zu erkennen und ihnen zu folgen. Wenn Sie beständig Glauben ausüben, wird Ihr Charakter stark. Eine sichere Grundlage für die Entwicklung Ihres Charakters erhalten Sie, wenn Sie Jesus Christus und seine Lehren zum Mittelpunkt Ihres Lebens machen. Für Ihr Glück hier auf Erden und für Ihr ewiges Heil ist es erforderlich, dass Sie viele richtige Entscheidungen treffen, von denen keine schwer ist. Zusammengenommen formen diese Entscheidungen einen Charakter, der schädlichen Einflüssen wie Sünde und Übertretung standhalten kann. Ein edler Charakter wird wie kostbares Porzellan aus erlesenem Rohmaterial gefertigt. Er wird mit Glauben geformt, durch beständiges, rechtschaffenes Handeln gestaltet und dann im Ofen erbaulicher Erfahrung gebrannt. Es ist wunderschön und von unschätzbarem Wert. Dennoch kann er in einem einzigen Augenblick durch Übertretung beschädigt werden und ihn wieder aufzubauen, ist schmerzlich, anstrengend und dauert seine Zeit. Wird ein rechtschaffener Charakter durch Selbstbeherrschung geschützt, hält er ewig. Das Materielle bringt nicht wie von selbst das Glück, die Zufriedenheit und die Freude hervor, auf Erden etwas erreicht zu haben. Es führt uns nicht zur Erhöhung. Es ist ein edler Charakter. Jene innere Stärke und Überzeugung, die sich aus zahllosen, rechtschaffenen Entscheidungen zusammensetzen, der dem Leben seine Richtung gibt. Ein beständiges, rechtschaffenes Leben bringt eine innere Kraft hervor, die den zerstörerischen Einfluss von Sünde und Übertretung dauerhaft standhalten kann. Ihr Glaube an Jesus Christus und Gehorsam gegenüber seinen Geboten wird Ihren Charakter stärken. An Ihrem Charakter kann man ermessen, in welche Richtung Sie sich entwickeln. Es ist der Beweis dafür, wie gut Sie Ihre irdische Bewährungszeit wirklich nutzen. Im Allgemeinen anerkannter Grundsatz lautet, man bekommt, wofür man bezahlt. Das gilt auch in geistiger Hinsicht. Sie bekommen, wofür Sie bezahlen. Sie gehorchen, glauben an Jesus Christus und handeln eifrig nach dem, was Sie als wahr erkannt haben. Dafür erhalten Sie zunehmend Charakterstärke. Ihre Fähigkeiten erweitern sich und Sie erfüllen den Zweck Ihres Erdenlebens, geprüft zu werden und Freude zu haben. Dieses Erdenleben ist eine Probezeit. Unser Glaube in Jesus Christus wird unseren Charakter festigen. Ein Zeugnis wird gefestigt durch geistige Eindrücke, die einem bestätigen, dass eine Lehre richtig und eine Tat rechtschaffen ist. Eine solche Führung geht oft mit starken Gefühlen einher, die einen zu Tränen rühren und einen das Reden schwer machen. Aber ein Zeugnis ist kein Gefühl. Es ist ein Grundzug des Charakters, der aus unzähligen richtigen Entscheidungen hervorgegangen ist. Diese Entscheidungen hat man im Vertrauen auf etwas getroffen, woran man glaubte, auch wenn man es zumindest anfangs noch nicht sehen konnte. Ein starkes Zeugnis schenkt einem Frieden, Trost und Gewissheit. Es führt uns zu der Überzeugung, dass das Leben schön ist und die Zukunft sicher und dass wir die Kraft haben werden, alle Schwierigkeiten zu meistern, die sich uns in den Weg stellen, wenn wir uns stets die Lehren des Heilands befolgen. Ein Zeugnis wächst, wenn man die Wahrheit versteht, die man durch Beten und Nachsinnen über die Heiligen Schriften nach und nach erkennt. Man nährt es, indem man nach diesen Wahrheiten lebt und einen Glauben hat, der in der festen Zuversicht verankert ist, dass man die verheißenen Ergebnisse erzielen wird. Dem Satan wird ein zunehmender Einfluss in der Welt gestattet, damit ein Klima entsteht, in dem wir uns bewähren können. Auch wenn er heute Unheil anrichten mag, das Schicksal des Satans hat Jesus Christus durch das Sühnopfer und die Auferstehung besiegelt. Der Teufel wird nicht obsiegen. Selbst jetzt muss er sich in den Grenzen halten, die der Herr festgelegt hat. Er kann niemandem eine Segnung nehmen, die dieser sich verdient hat. Er kann einen Charakter, der durch rechtschaffene Entscheidungen entstanden ist, nicht verbiegen. Er hat nicht die Macht, die ewigen Bande, die in einem heiligen Tempel zwischen Mann, Frau und Kindern geknüpft werden, zu zerstören. Er kann wahren Glauben nicht auslöschen. Er kann ihnen nicht ihr Zeugnis wegnehmen. Ja, all dies kann verloren gehen, wenn man seinen Versuchungen nachgibt. Er selbst verfügt jedoch über keinerlei Macht, dies zu zerstören. Ich möchte zusammenfassen. Gott nutzt den Glauben, um den Charakter zu formen. Am Charakter zeigt sich, in welche Richtung sie sich entwickeln. Ein starker Charakter entsteht durch beständig richtige Entscheidungen. Feste Grundlage des Charakters ist die Redlichkeit. Je fester ihr Charakter wird, desto mehr sind sie fähig, die Macht des Glaubens auszuüben. Ich möchte Ihnen vier Grundsätze nennen, die mir den tiefsten Frieden und das größte Glück in meinem eigenen Leben gegeben haben. Der Herr hat diese Ecksteine in seinem ewigen Plan festgelegt und jeder davon ist unverzichtbar. Sie stehen miteinander im Einklang und stärken einander. Wenn man eifrig und unbeirrbar an ihnen festhält, führen sie zu Charakterstärke und verstärken die Fähigkeit, die Schwierigkeiten des Lebens ein für alle Mal in Trittsteine auf dem Weg ins Glück zu verwandeln. Diese Grundsätze sind: Glaube an den Herrn Jesus Christus und an seinen Plan, der uns die Macht verleiht, etwas zu erreichen. Umkehr, um die Folgen von Unterlassungs- oder Begehungssünden zu bereinigen. Gehorsam gegenüber den Geboten des Herrn, um Kraft und Führung im Leben zu erhalten. Selbstloser Dienst, mit dem man seinen Nächsten glücklich macht. Wenn Sie beschlossen haben, rechtschaffen zu leben, lassen Sie sich nicht entmutigen. Das Leben mag derzeit schwierig erscheinen, aber halten Sie an der eisernen Stange der Wahrheit fest. Sie kommen besser voran, als Sie meinen. Durch Ihr Ringen entwickeln Sie Ihren Charakter, Disziplin und das Vertrauen in die Verheißungen des Vaters im Himmel und des Erretters, vorausgesetzt, dass Sie beständig Ihre Gebote befolgen. Möge der Heilige Geist Ihnen eingeben, stets Entscheidungen zu treffen, die Ihren Charakter festigen und Ihnen viel Freude und Glück bringen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our dear Father in heaven.
Unser Vater im Himmel. Voller Dankbarkeit wenden wir uns an dich und danken dir für den Vorzug, als deine Kinder bekannt zu sein. Wir danken dir, Vater, dafür, dass du unser Vater bist. Wir danken dir für deine große Barmherzigkeit in unserem Leben, vor allem für den großen Plan der Erlösung und Erhöhung, den Plan des Glücklichseins für uns, deine Kinder. Wir danken dir, Vater, für lebende Propheten, die uns leiten in diesen Tagen. Wir danken dir für die inspirierten, inspirierenden Botschaften, die uns heute kundgetan wurden in dieser Versammlung der Generalkonferenz. Auch für die schöne und erbauliche Musik, die für diese Gelegenheit besonders vorbereitet worden ist. Vater, wir lieben dich und bitten dich nun, unsere Propheten, Seher und Offenbarer zu segnen und zu beschützen. Unsere Missionaren aller Welt zu segnen und zu beschützen, damit sie ausgehen können und diese wunderbare Botschaft der Wahrheit weitergeben können. Diese Botschaft der Wahrheit und des Glücks. Wir bitten dich, Vater, dass wir mit dem Heiligen Geist gesegnet werden mögen, dass seine Macht mit uns sein möge, damit auch wir ausgehen können und denen helfen können, die vom Weg abgekommen sind und ihnen die wunderbare Wahrheit des wiederhergestellten Evangeliums nahe bringen können. Einmal mehr, Vater, sagen wir dir, dass wir dich lieben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 180. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte ein Familienchor aus Sandy und Draper in Utah. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.